Restaurierung Uncovered, ein Podcast von und mit Anna und Martina.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Restaurier-Podcasts. Wir sind Anna
und Martina, beide akademische Steinrestauratorinnen aus Wien.
Und wir geben Folge für Folge Einblicke in die Welt der Konservierung und Restaurierung.
Reden über Realitäten und Klischees, Fakten und Irrtümer, Alltagsgeschichten und Special Moments.
Hallo liebe Anna.
Hallo liebe Martina.
Und hallo an alle da draußen. In der letzten Folge unseres Podcasts haben wir mit einem neuen Thema begonnen, und zwar dem Klimawandel und den Auswirkungen auf die Erhaltung von Kulturgut. Und wir haben ein bisschen allgemein versucht, über die Auswirkungen des Klimawandels auf Kulturgüter zu sprechen und beispielhaft zu skizzieren, wie sich die verändernden klimatischen Parameter, aber auch Wetterereignisse auf diverse Schadensmechanismen und somit auf den Erhalt unseres kulturellen Erbes auswirken werden. Und für die heutige Folge haben wir uns wieder eine Gästin eingeladen, eine Kollegin von uns beiden, Maria Milcin, die an der Universität für angewandte Kunst am Institut für Konservierung und Restaurierung den Bereich Steinrestaurierung lehrt, unsere Assistentin war und jetzt meine Kollegin ist. Und es freut uns sehr. Maria, möchtest du dich zu Beginn vielleicht kurz vorstellen?
Ja, hallo. Danke für die Einladung. Hallo Anna, hallo Martina, hallo an alle, die zuhören. Mein Name ist Maria Milcin und ich bin Steinrestauratorin, so wie die anderen zwei. Habe auch auf die Universität für angewandte Kunst studiert, vor langer Zeit, und arbeite auch hier. Und ich beschäftige mich in den letzten Jahren eben teilweise mit eurem aktuellen Thema, mit Klimawandel und Kulturgut, und das eben speziell auf die Auswirkungen auf Natursteine.
Genau, und ich glaube ja, bei Natursteinen hast du dich auf karbonatische Gesteine spezialisiert. Und was denn genau schwerpunktmäßig?
Ja, genau, natürlich, du kennst dich total aus, was ich so tue. Ich habe mich spezialisiert auf karbonatische Steine. Das heißt im Prinzip Kalksteine, dichte, poröse Kalksteine, aber eben auch Marmor. Und vor allem Objekte, die aus diesen Steinen bestehen, die im Außenbereich zu finden sind. Im Außenbereich sind die Auswirkungen von Wetter und Klima natürlich viel direkter. Und dadurch, dass ich mich eigentlich immer schon mehr mit dem Außenbereich auseinandergesetzt habe, hat sich das sehr gut ergeben. Ich steige jetzt vielleicht direkt rein, wieso karbonatische Steine. Das ist sehr unterschiedlich. Eben verschiedene Gesteinsgruppen haben verschiedene Schadensmechanismen, die dominierend sind in dem Außenbereich. Und bei Steinen, die aus Calcium, Magnesium, Calciumcarbonat oder eben Magnesiumcarbonat bestehen, gibt es was sehr Spezielles. Wenn man es chemisch betrachtet, sind Carbonate eigentlich Salze. Zwar sehr schwer löslich, aber doch löslich. Das bedeutet, dass wir bei diesen Steinen im Außenbereich mit jedem Regen Material verlieren von der Oberfläche. Sehr wenig, aber doch. Und was mich besonders interessiert oder interessiert hat am Anfang, war, wie viel Material geht verloren. Der Interesse für diese Steine kommt auch, weil ich hauptsächlich in Wien tätig bin und eben in Ostösterreich sehr viel von diesen Steinen verbaut worden ist. Also gerade poröse Kalksteine, aber eben auch dichtere. Das sind so die klassischen Bau- und Dekorgesteine in Osten Österreichs. Und dadurch, dass man diese Formen, die immer weniger werden, sieht, kam natürlich das Interesse, wie schaut es dann aus in Zukunft mit der Veränderung des Klimas und aber auch der Luftqualität. Wird es mehr, wird es weniger? Was können wir erwarten und auf was muss man uns vorbereiten als Restauratorinnen?
Was mich da gleich interessieren würde, du hast vom Abtrag der Oberfläche gesprochen durch Niederschlag, Luftfeuchtigkeit. Wie kann man sich denn das genau vorstellen? Wie viel Oberfläche und wie schnell geht denn da verloren? Weil wenn ich jetzt mir so überlege, viele der Gebäude in Wien stehen ja schon hunderte Jahre und bei manchen würde ich jetzt nicht behaupten, dass alles weg ist, sondern da sieht man ja noch Oberfläche, Kontur, Relief. Also kann man da irgendwie sagen, wie viel pro Jahr verloren geht?
Das ist eine sehr gute Frage, wobei die Antwort darauf gar nicht so leicht ist. Erstens muss man wissen, es werden nur Oberflächen angelöst, wo direkt Wasser dazukommt. Das heißt, nur solche, die direkt beregnet werden oder wo wirklich drauf Schneemassen stehen, die dann durch die Schmelze Material lösen können. Das ist das eine. Das andere ist, wie viel Oberfläche verloren geht, ist stark davon abhängig, einerseits, wie viel tatsächlich Wasser, also Niederschlag, fällt in einem Jahr. Andererseits, was wird alles in dem Wasser gelöst? Es ist nämlich so, dass vor allem Calciumcarbonat löslicher, also die Löslichkeit steigt dem Fall des pHs, also je saurer das Regen, was drüber fließt, desto mehr Material wird gelöst. Das heißt, es ist auch wichtig, wie sauber oder verschmutzt meine Luft ist, durch diese, der Niederschlag kommt. Und dann hängt es natürlich auch mit dem Material selber. Also bei einem porösen Kalkstein haben wir viel mehr Oberflächenverlust durch Lösungsreaktionen als wie bei einem dichten Kalkstein oder bei einem Marmor. Es gab aber in der Vergangenheit, vor allem angestiftet in zweite Hälfte 20. Jahrhundert durch den sogenannten sauren Regen und die Untersuchungen, die durch diesen sauren Regen eigentlich initiiert worden sind, gab es sehr viele verschiedene Versuche, das zu messen. Wie groß ist der Abtrag von den Oberflächen? Es ist ein bisschen schwierig, diese verschiedenen Zahlen eigentlich miteinander zu vergleichen, weil eben einerseits gibt es kein standardisierter Test oder Ablauf von einer Messung. Manche Wissenschaftler haben zum Beispiel an Objekte gemessen und haben versucht zu vergleichen, wie viel zum Beispiel die Oberfläche zurückgesetzt ist im Vergleich zu etwas, was nicht löslich ist, wie zum Beispiel ein Bleistift oder Bronzeapplikation oder sowas. Oder eben auch ein härterer und unlöslicherer Mineral, der vielleicht in dem Stein selber vorkommt. Und das eben zu dividieren dann durch die Anzahl an Jahren. Manche Wissenschaftler haben versucht, das Wasser, was abrinnt, eine Fassade entlang zu sammeln und eben dort zu messen, wie viel zum Beispiel Calcium drinnen enthalten ist und das eben dann rechnerisch zurückzurechnen, wie viel wirklich dann angelöst worden ist. Es gibt sehr lustige Versuche, wo man bei zum Beispiel einfache Grabsteine, die wirklich nur aus einer Platte bestehen, den Unterschied gemessen hat zwischen die Dicke oben und die Dicke unten, weil natürlich wird von oben mehr angelöst und dann wird das als Maß genommen. Aber es gibt natürlich auch rein chemische Berechnungen, wenn man weiß, wie viel es geregnet hat und man weiß, was die prinzipielle Löslichkeit von dem Mineral ist in Wasser, dann kann man auch natürlich chemisch rechnen. Ich habe versucht, diese ganze Ergebnisse irgendwie zu sammeln und ein bisschen zu sortieren oder zu versuchen zu schauen, was sind die Mittelwerte von den verschiedenen Messungen. Und da kommt man so auf Werte für Zentraleuropa, für städtische Umgebungen, so zwischen 20 und 25 Mikrometer im Jahr. Das klingt jetzt nach sehr wenig, aber wir müssen bedenken, dass wir teilweise Denkmäler haben, die aus karbonatischen Steinen bestehen und schon seit Jahrhunderten draußen stehen. Dann wird es sehr schnell deutlich, dass es eigentlich ein wichtiger Abtrag ist. Zum Beispiel, man stellt sich vor, eine Marmorskulptur im Außenbereich aus der Renaissance. Wir haben 500 Jahre circa Exposition, je nachdem, wo diese Renaissance-Skulptur steht. Und wenn wir mit, sagen wir, 30, 33 Mikrometer im Jahr rechnen würden, dann kommen wir schon auf einen Abtrag von manchen Stellen von 15 mm. Das ist für bildhauerische Oberflächen sehr viel, weil das bedeutet, wir verlieren zum Beispiel die ganze Haarpracht oder die Gesichtszüge verschwinden vollkommen.
Ja, das ist schon nicht wenig und würde auch interessieren, weil vielleicht ist das ja eine gute Nachricht. Wir haben ja nicht mehr so einen sauren Regen, weil die Luft ist sehr sauber geworden. Die Niederschlagsmengen werden ja prognostiziert, dass die ja auch zurückgehen. Das heißt, wir haben nicht mehr so viel Niederschlag. Dafür werden die Extremwetterereignisse häufiger, dass es auf einmal mehr regnet. Ich meine, ich weiß nicht, dieses Jahr ist es ein bisschen anders. Ich finde, diesen Sommer hat es sehr viel geregnet. Aber so für die allgemeine Prognose haben wir eine saubere Luftqualität, weniger Niederschlag, in den Winter weniger Frost-Hau-Wechsel. Das heißt, haben wir dadurch eine gute Nachricht, dass wir in Zukunft weniger Abtrag haben als in der Vergangenheit? Oder ist das ein Irrglaube?
Schon wieder natürlich eine sehr gute Frage. Eben die Schwierigkeit ist, dass es, wie ihr schon in der letzten Folge erklärt habt, beim Klimawandel einfach sehr viele Faktoren zusammenkommen, die man bei dem Versuch, Prognosen oder Modelle für die Zukunft zu machen, alle kombinieren muss. Es gab ein europaweites Projekt, schon eine Zeit lang her, das Noah's Ark. Ich glaube, es wurde auch in der letzten Folge erwähnt. Die haben in dem Projekt versucht, eben genau das zu prognostizieren. Wird der Abtrag von karbonatischen Oberflächen mehr oder weniger? Der Ergebnis ist eigentlich, dass es in sehr vielen Regionen Europas der Abtrag von der Oberfläche sich um bis zu 30% erhöhen wird. Das liegt daran, du hast vollkommen recht natürlich mit dem sauren Regen, wir haben viel weniger SO2 in der Luft, aber was wir nicht vergessen dürfen, einer von den Hauptschuldigen für den Klimawandel ist unser CO2. Und CO2, die Konzentrationen, die steigen so enorm schnell, dieser kann natürlich auch im Regenwasser gelöst werden und fällt auf die Oberflächen und verursacht dadurch, dass es mehr Calciumcarbonat gelöst wird. Das ist das eine. Und das andere ist, was wir auch nicht vergessen dürfen, ist zwar, dass die Mitteltemperaturen steigen, du hast auch recht, ist manchesorts sehr gut für weniger Frostauzyklen und wir werden manchesorts weniger Frostauschäden haben, aber das bedeutet, wir haben viel weniger Niederschlag in Form von Schnee, was wiederum bedeutet, dass mehr Niederschlag als Regen runterkommt. Und Regen ist hauptverantwortlich für die Anlösung von dieser Oberflächen, weil Schnee ist ja fest, da kann sich nichts lösen, da kann sich nur etwas lösen, dann, wenn die Schneedecke eben angeschmolzen wird. Aber das heißt, in die gleiche Menge an Wasser, die als Schnee runterkommt und als kalter Regen runterkommt, kann sich viel mehr Calciumcarbonat lösen von der Oberfläche. Und deswegen erwarten wir tatsächlich Anstieg von der Verlust von carbonatischen Oberflächen durch reine Anlösereaktionen.
Okay, das sind keine guten Nachrichten, aber das heißt, diese Annahmen sind jetzt mehr oder weniger basieren auf Prognosen, Berechnungsmodellen, dass der Abtrag zunehmen wird, aber hast du auch versucht, in deiner Forschung, in deiner Doktorarbeit, irgendeine Art von Messmethoden selbst zu entwickeln? Du hast auf ein paar verwiesen aus den vergangenen Jahren, Jahrzehnten von anderen Wissenschaftlern, die durch diverse Methoden wie den Grabstein oder das Wasser von der Fassade sammeln versucht haben, diesen Abtrag zu messen, der in den Jahren oder Jahrzehnten passiert. Stellst du da ähnliche Überlegungen oder Versuche oder Testreihen an zurzeit?
Es freut mich, dass du das fragst, weil einerseits würde mich wirklich interessieren, wie viel tatsächlich der Abtrag ist bei einem Objekt, bei einem konkreten Objekt, weil wir Restauratorinnen denken ja in konkrete Objekte und nicht in irgendwie Durchschnittswerte für ganz Europa. Und andererseits haben diese ganzen Methoden, die in der Vergangenheit verwendet worden sind, zwar für die Wissenschaft sehr viel Aussage, aber eben für uns und für ein konkretes Objekt selten wirklich Wert. Deswegen habe ich mir schon überlegt, wie man das messbar machen könnte für ein konkretes Objekt und vor allem, wie man das dann vergleichen könnte in der Zeit, um zu sehen, ob das wirklich mehr wird bei einem gewissen Objekt. Da verwende ich nenne es Material Sensors. Es sind einfach Steinplättchen, die auf Hochglanz poliert sind, so wie für Dünnschliffe oder für Anschliffe, die man exponieren kann, direkt in der Umgebung, in der nächsten Umgebung von einem Denkmal. Und bei dieser deckt man einen Teil zu Und was ich dann mache, ist einfach ganz simple Messmethoden wie Glanzmessungen, Farbmessungen und aber auch gravimetrisch, also Gewichtsmessungen, zu machen nach einer gewissen Zeit. Also es wird der Sensor gemessen vor die Exposition und dann nach einer gewissen Zeit. Ich habe das im Rahmen von meiner DIS ein bisschen probiert in mehrere Versuchsreihen, auch um zu sehen, ob die angedachten Untersuchungsmethoden wirklich aussagekräftig sind. Und jetzt bin ich gerade beim Versuch Nummer 4, der dann auch viel größer angelegt ist. Wir haben nämlich ein Horizon EU-Projekt, der sich genau mit diesem Thema beschäftigt, nämlich mit Klimawandel und die Auswirkungen auf eine gewisse Art von mittelalterlicher Gräber, die heißen Stečci, die es auf dem Balkan gibt. Die bestehen alle aus dichter Kalksteine. Und um eben greifbar zu machen, wie sich die Situation für diese Objekte ändert, habe ich diese Sensoren eben ausgelegt. Die liegen jetzt an 11 verschiedene Orte, verteilt in Europa, eben die meisten auf dem Balkan, in verschiedene Klimazonen und auch unterschiedlich exponiert. Manche sind wirklich mitten im Wald, wo es einfach eine Vegetationsdecke gibt drüber, und manche sind total exponiert, weil es eine Hochebene ist, wo sehr viel Wind geht zum Beispiel. Und die werden, da gibt es immer 2 Sets, und dann wird nach einem Jahr, also nach 12 Monaten, der erste Set abgenommen und der zweite nach 2 Jahren. Das ist relativ kurz, es wäre besser, wenn es länger wäre, diese Exposition, aber das erlauben diese EU-Projekte nicht, weil der ganze Projekt dauert einfach 4 Jahre. Und wenn die Sets dann im Labor zurückkommen, kann man eben vergleichen, Glanz, Farbe, Gewicht, und aber auch diese abgedeckte Stelle kann man abdecken wieder, und man kann wirklich im Mikroskop dann abtasten durch ein Oberflächenprofil, kann man wirklich messen, wie viel da weniger Material ist. Und das ist eine sehr genaue Messung, die relativ schnell geht, und ich bin total guter Dinge, dass uns diese Testreihen oder ja, diese Sensoren sehr viel mehr Info bringen. Die ersten sind übrigens vor 2 Tagen zurückgekommen. Ich habe sie noch nicht angeschaut, aber ich freue mich schon drauf.
Okay, ich finde, du hast das jetzt schon sehr angeteasert. Mich würde das natürlich interessieren, kannst du aus dem derzeitigen Bearbeitungsstand schon Ergebnisse herauslesen, einen Trend ablesen?
Also wie gesagt, von diesem EU-Projekt, also von der Stečci, sind erst die ersten Proben zurückgekommen, aber ich hatte davor ja einige Vorversuche. Die gingen kürzer, also die längste Exposition, die ich hatte in die Vorversuche, war 10 Monate. Und da kann man tatsächlich auf die Marmorproben anteilig, also 10 Monate, wenn man es dividiert auf einen Monat und mal 12 rechnet, dann kommt man schon auf das, was eben als Grundidee für die jetzige Zeit ist, also schon so zwischen 20 und 25 Mikrometer. Das dürfte schon relativ gut stimmen, zumindest in unserer Breitengrade. Wieso ich diese Vorversuche gemacht habe, war einfach wirklich, um zu verstehen, ob die Methodologie überhaupt eine Chance hat als solche. Und das hat sich sehr gut eigentlich ergeben, dass wirklich mit ganz einfachen Tests wie eben Glanzmessung man sehr viel ablesen kann.
Eine kurze Zwischenfrage. Hast du dir auch überlegt, ob man Wasseraufnahmetests macht? Ich stelle mir nur gerade theoretisch vor, je geschlossener meine Oberfläche ist und durch Anlösung, dass ich vielleicht eine Vergrößerung der Oberfläche schaffe, ob dadurch die Wasseraufnahme prinzipiell steigt, oder würde das in diesem Rahmen nicht die Ergebnisse oder die Aussagen liefern, die man untersuchen möchte?
Das habe ich vielleicht auch vergessen zu sagen. Aber bis jetzt versuche ich eben diese Sensoren mit hauptsächlich dichte Gesteine, also Marmor und dichter Kalkstein. Da wird bei der Anlösung der Oberfläche die Oberfläche angeraut hauptsächlich. Deswegen starten wir auch mit einer Politur, die wirklich perfekt ist, weil dann kann man diese Rauigkeit auch messen. Und dadurch, dass der Glanz indirekt mit der Rauigkeit verbunden ist, versuche ich dadurch zurückzuschließen, weil die grundsätzliche Idee wäre, Sensoren zu schaffen oder eine Methode zu schaffen, die billig und einfach ist. Das heißt, die 3D-Mikroskopmessungen sind perfekt, aber wenn das eine Methode sein soll, die wirklich breite Verwendung findet, ist die 3D-Mikroskopie natürlich eine Luxusuntersuchung. Und deswegen wollte ich sehen, ob es eine Verbindung gibt oder Korrelation zwischen eben die Messungen, die ich in 3D-Mikroskopie bekomme, und billigere, einfachere Methoden, die eben Glanzfarbe oder eben Gravimetrie wären. Und da arbeite ich noch dran. Es gibt aber definitiv eine Korrelation. Ich muss sie nur noch fertig auslesen.
Gut, das heißt, ich fasse zusammen, auch dein derzeitiger Forschungsstand bestätigt, dass wir einen, wenn auch kleinen, aber doch signifikanten Abtrag von Oberflächen auf karbonatischen Gesteinen verzeichnen. Und wie du gesagt hast, ich glaube, es muss nicht mehr schön geredet werden, dass der Klimawandel Fakt ist und auch das von dir angesprochene CO2, das Kohlendioxid in der Luft zunimmt und sich dadurch auch die Situation, was Wasser und die Löslichkeit der karbonatischen Gesteine angeht, nicht bessern wird in Zukunft, sondern eher einfach schlechter bzw. noch mehr werden wird. Und was mich jetzt interessieren wird, ich glaube, das zeichnet uns auch ein bisschen als Restauratorinnen aus gegenüber Klimatologen oder anderen Leuten, die sich mit dem Klimawandel beschäftigen. Wir hören ja nicht auf, festzustellen, dass es mehr wird, dass es ein Problem ist, sondern wir suchen ja auch gleich nach Lösungen oder sollten das zumindest tun. Eben, wir wissen, es wird ein Problem werden. Hast du dir auch schon Gedanken gemacht, wie wir uns da jetzt diesbezüglich wappnen können oder was speziell mögliche Schutzmaßnahmen, die wir jetzt schon umsetzen können, präventiv sein können, damit wir eben diese Denkmäler im Außenbereich besser schützen, besser ausstatten können gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels?
Ja, natürlich habe ich mir schon Gedanken gemacht. Eben ein Teil meiner Dissertation beschäftigt sich auch damit. Ich bin überzeugt, dass wir schon sehr viel haben in unserer Palette an Maßnahmen. Ich bin auch überzeugt, dass wir sehr viel neu evaluieren müssen, vor allem in der Steinrestaurierung. Und deswegen habe ich mich eher nicht in neue und moderne Mitteln und Methoden vertieft, sondern wirklich in die bestehenden und habe einfach gesucht nach Methoden, die eventuell für etwas anderes entwickelt worden sind, aber vielleicht jetzt wieder Sinn machen würden. Und da haben wir schon einiges. Also einerseits, ich weiß, ihr habt eine Folge über Wintereinhausungen gehabt. Wintereinhausungen werden immer wichtiger, weil diese Anlösung von Calciumcarbonat primär in die kalten Monate passiert, weil Calciumcarbonat, die Löslichkeit von Calciumcarbonat steigt mit dem Fall der Temperatur. Und da eben wir aber Regen brauchen, also flüssiges Wasser, löst sich am meisten Calciumcarbonat eben direkt über 0 Grad, also sobald das Wasser flüssig ist. Das heißt, ein kalter Winterregen ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann für meine Skulptur. Und da kommen natürlich schon Wintereinhausungen ins Spiel, weil man mit Wintereinhausungen das meiste abfangen kann. Das ist auf jeden Fall etwas, wo wir in Zukunft viel mehr davon machen müssen. Etwas anderes, was sehr länderspezifisch ist, in Österreich sehr gerne betrieben wurde in der Vergangenheit, sind die sogenannten Schlemmen. Die wurden hauptsächlich eigentlich benutzt, um Oberfläche zu schützen, eben eher vor dem sauren Regen. Das sind einfach Anstriche, meistens auf Kalkbasis, die ein bisschen dicker sind, weil sie eben nicht Pigmente, sondern eigentlich Sand, also einen Füllstoff oder einen Zuschlag haben. Das produziert ein bisschen dickere Schichten auf die Oberfläche und diese sollten die Oberfläche abschirmen oder als Puffer eigentlich funktionieren. Das heißt, wenn der damals in den 80er, der saure Regen kommt, soll eben die Schlemme angelöst sein, anstatt der drunterliegende, oft eben poröser Kalkstein. Diese sind in den letzten Jahren, Jahrzehnten eigentlich dann ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil dieser Angriff einfach durch schwefelreiche Lösung nicht mehr so vorhanden war. Aber man kann natürlich die gleiche Methode benutzen jetzt, um eben ein Puffer gegenüber die Anlösung der Oberfläche zu bieten. Das ist sicher eine Methode, die wir uns nur einmal anschauen müssen. Da gab es auch sehr wenig Evaluierung. Es gab zwar eine Arbeitsgruppe, die im Bundesdenkmalamt initiiert worden war, die Richtlinien rausgebracht hat, wo ich selber mitgeschrieben habe und gedacht habe. Aber es gibt noch sehr viele Fragezeichen. Und wir versuchen auch immer wieder mit Kolleginnen, wenn es sich eine Möglichkeit anbietet, eben noch einmal Rezepte zu evaluieren. Wir haben auch in die Kartause Mauerbach Platten aufgestellt, die Langzeitfeldversuch sind und wir immer wieder evaluieren und anschauen, wo eben verschiedene Schlemmsysteme benutzt worden sind. Also das ist auf jeden Fall etwas, was Potenzial hat noch. Nur vielleicht, weil ich gesagt habe, es ist länderspezifisch. Österreich ist nicht das einzige Land, was eben Schlemmen benutzt. Diese wurden in England eigentlich im Rahmen von dieser Lime Method auch entwickelt. In Italien benutzt man sie auch teilweise. Es ist sehr spezifisch für Länder, die poröse karbonatische Steine einfach haben.
Die Wintereinhausungen haben wir in einer Folge bereits einmal besprochen. Das ist eben wirklich eine coole Maßnahme und ich finde, sie wird... Also man sieht sie nicht so häufig, also oft im Winter geht man an einem Objekt vorbei, wo man sich denkt, ah, da wäre es doch cool, das wäre super einfach, da eine Einhausung zu machen. Also das muss vielleicht wieder öfter in das Bewusstsein gerufen werden. Auch Überdachungen sind oft, werden nicht so gern gesehen, weil dann oft eine Veränderung des Erscheinungsbildes oder des Gebäudes hervorgerufen wird, obwohl es eigentlich das Objekt sehr schützen würde. Und Schlemmen, finde ich, haben durchaus ein Potenzial und das ist auch eine Maßnahme, die man auch wiederholen kann, nachdem diese sozusagen die Opferschicht von der Objektoberfläche abgewittert ist, kann man diese neu applizieren. Aber wie schätzt du denn quasi den Umgang mit Objekten ein, die anders behandelt worden sind? Also jetzt Altrestaurierungen, die jetzt vielleicht mehr Probleme machen, sprich Hydrophobierungen oder gerade bei dichten Kalksteinoberflächen, die wurden ja auch oft mit Acrylharz vollgedrängt und wo jetzt der Stein sich natürlich auch anders verhält und wie könnte man jetzt mit diesen Steinen umgehen?
Ja, jeder Objekt ist anders, wissen wir. Die Schlemmen sind eigentlich klassischerweise oder haben Anwendung gefunden klassischerweise auf poröse Kalksteine. Das hat mehrere Gründe. Die verankern sich besser, wenn ein bisschen ein Porenraum da ist. Und meistens sind eben diese poröse karbonatische Steine auch so gedacht, dass sie nicht steinsichtig waren. Deswegen ist es sehr leicht zu sagen, man schlemmt drüber. Es ist natürlich ganz anders bei einem Marmor oder bei einem bunten, dichten Kalkstein, weil einen Marmor zu schlemmen, also zu decken und zu verstecken, das ist schwierig rüberzubringen. Und ja, du hast vollkommen recht. Die meisten Objekte, mit denen wir zu tun haben heutzutage, haben eine Restauriergeschichte. Und nicht selten beinhaltet diese verschiedene Festigungen, Hydrophobierungen, auf jeden Fall verschiedene Behandlungen, die ungleiche Oberflächen lassen. Und man muss mit diesen irgendwie umgehen. Also ich glaube, dass wir von Objekt zu Objekt sehr unterschiedliche Möglichkeiten haben. Die Wintereinhausung ist sicher etwas, was überall, also unabhängig davon, wie die Oberfläche ausschaut, funktioniert. Die Wintereinhausungen haben aber andere Einschränkungen. Also da geht es um die Größe von dem Objekt, da geht es darum, was für Ressourcen stehen zur Verfügung, wie viele Leute werden gebraucht, um diese aufzubauen, gibt es Lagerplatz im Sommer für die Teile, also da gibt es dann andere Probleme. Aber was eben die Objekte betrifft und ihre Oberflächen, da kann man immer sagen, einhausen. Für die dichte Kalksteine und die Marmore, die bereits behandelt sind und eben wo Schlemme nicht in Frage kommen kann und wird, gibt es leider sehr wenige Lösungen. Die Hydrophobierung als solche drängt sich in den Hintergrund. Ich muss sagen, ich habe viel mehr Hoffnung gehabt, bevor ich meine Recherchen angefangen habe bezüglich die mögliche Verwendung von Hydrophobierung auf Dichtersteine. Je mehr ich gelesen habe und geschaut habe, desto weniger Hoffnung ist geblieben. Das Hauptproblem ist eigentlich, dass die Anlösung immer an der Oberfläche stattfindet. Und wir wissen ja alle, Hydrophobierungen bauen ab auf der Oberfläche durch UV-Strahlung und Wasser. Das heißt, genau dort, wo ich eigentlich einen Schutz brauchen würde, habe ich es nicht mehr. Deswegen stellt sich in den letzten Monate, ein, zwei Jahre bei mir im Kopf die Frage, gibt es überhaupt irgendeine Berechtigung für Hydrophobierungen bei Dichtersteinen? Da bin ich mir nicht so sicher. Aber ich lasse es jetzt so im Raum stehen, weil so hundertprozentig sicher, dass es nicht Fälle gibt, wo wir doch eine Hydrophobierung brauchen, das will ich jetzt auch nicht behaupten. Das heißt, es gibt eigentlich für diese Dichtersteine wenige Neuansätze, aber ich sehe keine alten Möglichkeiten, also keine alten Maßnahmen, die wir wieder beleben können. Es gibt neue Anstriche, die gerade entwickelt werden, die alle nicht auf Polymerbasis sind, sondern eben inorganischer Natur sind. Ich rede jetzt da primär über Oxalate, also künstliche Oxalate. Ihr kennt beide die Oxalatpatina, das ist da natürlich vorkommende Patina auf manche Oberflächen, die chemisch stabiler und aber auch mechanisch stabiler ist als der Calciumcarbonat drunter. Und man hat bereits in den 90er versucht, diese künstlich nachzustellen, um Objekte eben besser zu schützen. Es war bis vor kurzem eigentlich, waren es eher kleine Versuche, meistens in Italien. Aber seit einiger Zeit gibt es ein paar Produkte, die zu funktionieren scheinen. Das gibt uns die Möglichkeit, eine Oberfläche weniger löslich zu machen. Das ist gut. Was nicht gut ist, ist, dass diese natürlich gar nicht reversibel sind, weil sie chemisch mit der Oberfläche reagieren. Das heißt, ich habe dann oben nicht ein Calciumcarbonat, sondern ein Calciumoxalat. Das ist etwas, was man, wenn man diesen Weg gehen will, in Kauf nehmen muss. Es gibt andere Neuentwicklungen, aber die haben alle den gleichen Nachteil eigentlich, dass wir eine irreversible Veränderung in der Oberfläche haben, also in die ersten paar Mikrometer, teilweise Millimeter, je nach Produkt.
Wir haben jetzt über Wintereinhausungen, Schlemmen, diverse Anstrichsysteme gesprochen. Das sind ja oft Maßnahmen, die, wenn eine Restaurierung stattfindet, vom Auftraggeber explizit gewünscht oder zumindest angefragt oder andiskutiert werden sollten oder müssen. Wie siehst du das aus persönlicher Erfahrung gerade? Wie präsent ist der Klimawandel, sagen wir mal, bei uns in Österreich, bei Denkmaleigentümern und Behörden? Wie sehr macht man sich Sorgen, dass sich durch den Klimawandel bedingte Veränderungen auch negativ auf Schadensmechanismen oder den Erhalt auswirken können? Und siehst du irgendwie eine gesteigerte Nachfrage nach solchen Schutzmaßnahmen?
Nein, gesteigerte Nachfrage nach Schutzmaßnahmen? Nein, eindeutig nicht. Ich glaube, dass Klimawandel und die Problematik, die damit kommt für den Erhalt von Denkmälern, das kommt jetzt erst langsam an, dass das auch damit zu tun hat und nicht nur mit der Gesundheit und nicht nur mit der Landwirtschaft und so weiter und so fort. Man sieht es natürlich, dass auf das Niveau der EU, das schon seit ein paar Jahren angekommen ist, das kann man sehen in die Verteilung der Fördergelder und so weiter, also eben die Horizon-EU-Programm hat immer mehr eigentlich Gelder für Klimawandelauswirkungen, für Resilienz, für Adaptation und so weiter. Und das auch seit eben dem letzten Call für die Erhaltung von Kulturgut. Also dort ist es schon angekommen. In Österreich sickert es jetzt so langsam durch. Ich weiß, dass auf Level von UNESCO auch viel schneller Sachen passieren als vielleicht auf Ministerium oder Bundesdenkmalebene. Aber dort kommt es jetzt auch langsam an. Ich glaube, in den nächsten Jahren wird die Nachfrage steigen. Und ich hoffe aber auch, dass nicht nur die Nachfrage für so konkrete Einzelmaßnahmen steigt, sondern dass wir wirklich weg von diesen einzelnen Überlegungen gehen können und ein bisschen mehr größer planen. Das sind jetzt sicher Stichwörter, die bei euch sehr oft gefallen sind, aber dass wir viel mehr evaluieren, dass wir viel mehr Monitoring betreiben, weil wir erwarten, dass die Situation sich sehr dramatisch und schnell ändern wird. Wenn wir wirklich verstehen wollen, wie schnell das passiert oder wo die Verschiebungen sind, dann müssen wir jetzt ein sehr engmaschiger Monitoring betreiben von Denkmälern. Und dieses allein die Wörter Evaluierung, Monitoring, Pflege, die kommen erst jetzt wirklich in so tagtäglichen Vokabular rein. Und ich habe die Hoffnung, dass wir können noch aufholen, aber wir müssen jetzt wirklich vor allem diese drei Geschichten gut und sehr konsequent durchführen. Eben Evaluierung von alten Maßnahmen, wo kann man was vielleicht wiederverwenden, wo kann man was adaptieren. Dann eben die Monitoring von ausgewählten Denkmälern, sehr engmaschig. Und dann eben Pflege, wirklich einfach sofort kleine Probleme lösen, bevor es zu großen Problemen kommt oder überhaupt kommen kann. Ich glaube, das sind sicher die Stichwörter jetzt auf dem anderen Ende von unseren Möglichkeiten.
Ich habe schon das Gefühl, dass das jetzt wirklich mehr kommt. Also ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, dass wirklich von Auftraggeberseite jetzt auch mehr Anfragen kommen, so ich möchte bitte eine Evaluierung davon haben. Bitte können Sie im Zuge der Restaurierung auch gleich ein Pflege- und Wartungskonzept erstellen. Und das hat sich schon so gewandelt. Weil am Anfang, nach einer Restaurierung, interessiert es einen natürlich selber, wie schauen die eigenen restaurierten Objekte aus. Und dann ist man vielleicht einmal im Jahr hingefahren, hat sich das angeschaut, aus persönlichem Interesse. Aber jetzt, finde ich, gibt es da schon wirklich dieses Umdenken, wie wichtig das ist. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir sehr viel daraus mitnehmen können und eben auch große Kosten dadurch vermeiden können, wenn man sukzessive immer wieder kleine Maßnahmen behebt. Aber jetzt hätte ich noch eine Abschlussfrage an dich, Maria, und zwar, was ist der derzeitige Bearbeitungsstand von deiner DIS? Was ist sozusagen ausständig und was erhoffst du dir jetzt noch auf die letzten Meter? Weil meines Wissens bist du ja schon sehr weit. Was ist noch ein offenes Fragezeichen?
Ich wünsche mir Sitzfleisch und Zeit. Nein, Scherz. Ich bin schon sehr weit, ja, eigentlich Endphase. Es gibt keine Fragezeichen mehr, die innerhalb der DIS bearbeitet werden. Das heißt, inhaltlich ist die DIS fertig. Ich muss noch ein bisschen schreiben und korrigieren. Du weißt ja, wie das ist. Aber ich hoffe, dass ich bald fertig bin. Das heißt aber nicht, dass dieses Thema abgeschlossen ist. Also die DIS ist nur ein kleiner Einblick. Es haben sich natürlich mehr Fragen ergeben durch DIS, als am Anfang da waren. Man muss aber irgendwann mal einfach das abschließen und im nächsten Kapitel steigen. Das Projekt, das ich anfangs erwähnt habe, StageC, dauert ja noch bis 2027. Das heißt, die Ergebnisse, die da rauskommen, fließen dann in Publikationen und weitere Forschung. Im Moment gibt es, ich habe ja bereits erwähnt, auf die EU-Ebene relativ viel Geld für Forschung in Klimawandel und eben die Auswirkungen auf Kulturerbe. Das heißt, ich werde jetzt sicher nicht mit dem Ende der DIS aufhören, das zu machen. Es interessiert mich, ich finde es wichtig und ich glaube, die Martina hat es irgendwann mal gesagt, wir müssen aufhören, uns mit den Problemen der Vergangenheit zu beschäftigen. Wir müssen versuchen, einen Schritt weiter zu denken und einen Teil von den Problemen, die auf uns zukommen, abzufangen gleichzeitig. Wir werden nicht alles schaffen, aber einen Teil kann man sicher zumindest abmildern oder abpuffern, so wie die Schlemmen das tun.
Das war jetzt ein sehr schöner Abschluss Auch der Verweis nochmal auf die Schlemmen. Aber Maria, wir wollen dir herzlich danken für das Gespräch heute. Ich fand es sehr schön, auch wenn ich schon oft in den Genuss gekommen bin, Teile deiner Forschung und deiner Dis bei Vorträgen zu hören oder in Publikationen davon zu lesen. Und ich fand es sehr schön, dass wir durch das Interview mit dir auch wieder mal tiefer in ein Thema einsteigen konnten. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, es war nicht zu tief und dass die Leute folgen können, die zuhören. Es war sehr nett, hat mich sehr gefreut. Und euch viel Glück mit dem Podcast noch. Ich höre es gerne zu.
Bleibt nur noch eins zu sagen. Hat euch die Folge gefallen oder möchtet ihr uns Feedback geben? Martina, wie kann man uns erreichen?
Einfach in die Podcast-Beschreibung schauen. Dort findet ihr unsere Mailadresse und unseren Instagram-Account. Falls euch der Podcast gefällt, könnt ihr gerne eine Bewertung dalassen. Und falls ihr Vorschläge und Anregungen für Themen habt, die euch interessieren, könnt ihr uns diese natürlich auch gerne schicken. Wir freuen uns!